Ja, herrlich. Anders, aber doch wieder alles beim Alten. Ihr seid immer noch dieselben Leute, das ist herrlich. Ja, wer von euch hat schon mal irgendwie in so einem Start-up gearbeitet? Also gibt es da Leute, die sowas gearbeitet haben? Keiner? Aber ihr wisst, was ein Start-up ist, oder? Ja, also Firmen, es gibt so, jetzt mittlerweile ist das so ein bisschen amerikanisiert worden. Ein Startup ist einfach eine Firma, die eine gute Idee hat. Also da ist ein Chef oder der Leiter meistens, der hat eine gute Idee. Und man kann das auch wunderbar umsetzen, aber da muss er oftmals noch sehr gut arbeiten, um das Produkt auszureifen, zur Reife zu bringen, um eine Firma zu gründen. Das kostet viel Geld, also braucht er Sponsoren. Und sowas nennt man ein Startup, was so sich bildet und dann irgendwie mal zur Firma wird. Genau, und also vielleicht hat einer von euch aufgepasst, es gibt ja jetzt eine Firma, ich glaube, das ist eine deutsche Firma, ist auch ein Startup, was wunderbar hochgekommen ist und gleich eine Börse und sehr viel Geld verdient hat am Anfang. Irgendwas mit Wiscard oder sowas. Kennt ihr das? Habt ihr das mal gehört? War jetzt in allen Nachrichten. Das Besondere an dieser Geschichte ist, die haben wirklich eine gute Idee gehabt. Da geht es ums Kartenwesen irgendwie, Bezahlkarten, ne? Und die haben tatsächlich gut Geld gemacht am Anfang. Und auf einmal, von jetzt auf gleich, hat man festgestellt, oh, die haben uns betrogen. Da ist überhaupt kein Kapital, da ist gar nichts mehr. Da läuft einfach nichts mehr. Und dann sind die Chefs auch verschwunden. Und jetzt sucht man sie. Ich dachte, als ich das so gehört habe, mir war jetzt der Name nicht so wichtig, aber ich habe nur gedacht, jetzt hat man so getan, als ob das was Besonderes ist, als ob das was Neues ist, eine neue Situation. Dabei ist das eigentlich etwas, was uns ja jedes Jahr zigmal begegnet. Es gibt ganz viele von diesen Firmen, die so hochkommen und dann plötzlich niedergehen. Und man überlegt, wie ist das überhaupt möglich? Wie kann es sein, dass Leute ihre Firmen so dann runterfahren. Vielleicht kommen wir gleich nochmal im Laufe der Predigt auch das nochmal zu klären. Es geht heute um man kann es auch so als Start-up vielleicht bezeichnen. Und auch dieses Unternehmen bricht plötzlich zusammen. Es hat natürlich nichts mit der Wirtschaft zu tun. Habt keine Angst, wir werden nicht über wirtschaftliche Dinge sprechen. Es gibt eine Vorgeschichte. Das geht, wenn wir natürlich eine Predigt hören, dann geht es um die Bibel, um Jesus natürlich. Und es geht um die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Ihr könnt schon aufschlagen, Lukas 24, 13 bis 35. Aber wir lesen es gleich erst. Also, Jesus beruft seine Jünger. Er geht, manchen holt er vom See, manchen lässt er über andere holen. Ihr kennt diese Stelle. Es geht auf ganz unterschiedliche Weise, holt Jesus sich seine Jünger. Sie haben alle ihren Beruf an den Nagel gehängt. Sie haben ihre Verwandtschaft verlassen. Ihre Sicherheiten, die sie sonst noch hatten, haben sie alles hinter sich gelassen. Man kann sagen, sie haben alles auf eine Karte gesetzt, um Jesus nachzufolgen. Dann fragt man sich, wie kommt das, dass Leute von Jesus angesprochen werden, die kennen ihn eigentlich überhaupt nicht. Und sie verlassen alles und folgen ihm nach, verlassen sogar ihre Familien, ihre weitläufigen Familien. Was hatte Jesus zu bieten, was andere nicht zu bieten haben? Ja, da gibt es jetzt eine ganze Menge aufzureihen. Ich wollte das eigentlich mit euch machen, aber ich habe gedacht, das dauert viel zu lange. Also, ich sag mal einfach einige Sachen, die da wichtig sind. Jesus kannte sie, bevor er sie kannte. Also, Jesus, da kommt ein Jünger und er sagt zu ihm, ja, ich habe dich gesehen, wie du da unterm Baum saßt und mit einem anderen diskutiert hast. Jesus wusste alle ihre Probleme schon im Vorfeld. Warum? Weil er göttlich ist. Und ich denke, das ist eins der Merkmale, warum die Jünger ihm nachgefolgt sind. Weil er Gott selbst war. Das zweite ist, Jesus holte sie aus ihrem vergänglichen Leben Und das haben die, denke ich, auch unterscheiden können. Da kommt jemand, der erzählt uns Dinge, von denen wir vorher nie was gehört haben. Er holt uns aus diesem Alltagstrott raus. Ich muss nicht mehr fischen gehen, sagt Petrus. Und muss, Johannes sagt so wahrscheinlich, ich brauche keine Netze mehr flicken. Das ist ja langweilig, da ständig zu sitzen und irgendwelche Knoten zu binden den ganzen Tag. Jesus bietet uns neue Perspektiven aus. Er eröffnet uns ein ganz neues Feld. Das ist ein Grund, warum man ihm gefolgt ist. Drittens, Jesus lehrte sie nicht so wie die anderen, die sie gehört haben oder die sie auch kannten. Er hatte Vollmacht wie kein anderer Mensch auf dieser Erde. Und sicherlich hat das auch mit Klugheit zu tun. Also Jesus übertraf alle anderen. Später kamen ja auch die Schriftgelehrten und haben ihm Fallen gestellt und er hat die mit Bravour gemeistert, weil er natürlich viel weiter blicken konnte als jeder Mensch auf der Erde. Das hat ihn auch ausgezeichnet. Jesus sah nicht nur die Ungerechtigkeiten auf diesem Erdball oder auf dieser Erde, sondern er packte auch an. Er legte sich mit der Führungsschicht an und widersprach ihnen öffentlich. Und dann kümmerte er sich natürlich auch um die wirklich Bedürftigen. Das sind alles Dinge, die auch uns heute beschäftigen. Wenn wir gucken, worum man sich kümmert, dann weiß man, es ist nicht unbedingt das, was wir uns so vorstellen. Und dann sprach Jesus von einem neuen Reich, was aufgebaut werden soll, was Jesus aufbauen würde. Genau. Er zog siegreich in Jerusalem ein und man begrüßte ihn wie einen König. Auch seine Jünger waren dabei, die ihn da so begrüßt haben. Alles lief wie am Schnürchen. Und die Jünger waren beteiligt und somit auch natürlich guter Dinge und voller Hoffnung, was die Zukunft anbetraf. Und plötzlich bricht dieses ganze Gebäude zusammen. Ein Missverständnis nach dem anderen. Nein, es kommt noch viel schlimmer. Der Führer selbst stirbt am Kreuz und wird begraben. Eine Riesenkatastrophe für die Jünger. Ja, was war schiefgelaufen? Was ist passiert? Jetzt lesen wir mal den Text. Ab Vers 13. Ich hoffe, ihr lest ein bisschen mit, sodass ich ein bisschen zügiger durchlesen kann. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf namens Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Und sie sprachen zu ihm, dass von Jesus dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und die Obersten zum Tode verurteilt hatten und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dieses geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten und sie sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, also mit Jünger, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zuträge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus, der dieses Leiden und in die Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von den Propheten anfangend erklärte er ihnen alles in allen Schriften, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gegangen hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot, segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Und ihre Augen wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Wege zu uns redete und wie er uns die Schriften eröffnete. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war beim Brotbrechen. Genau, das ist eigentlich ja zeitlich gesehen in der falschen Zeit, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber ich glaube, das ist etwas Grundlegendes, was Jesus hier getan hat, was uns das ganze Leben beschäftigen kann und auch soll. Also, das Erste, worüber wir reden müssen, hier ist etwas eingetroffen, was die Jünger anscheinend nicht erwartet hatten. Denn so, wie sie sich da verhalten haben, verhält sich nicht jemand, der aufgeklärt ist und der weiß, was auf sie zukommt. Das ganze Alte Testament ist ja voll mit Ankündigungen über den Herrn Jesus. Da muss ich auch keine Stellen nennen. Nur symptomatisch dafür wäre ja Jesaja 53 oder Psalm 22. Es gibt noch viel mehr andere Stellen. Genau, sodass sie das eigentlich ja mal zumindest mal gehört haben müssen. Denn sie nahmen gerne teil an solchen Diskussionen und verschiedene Geistliche haben ja in aller Öffentlichkeit da geredet über die Dinge des Alten Testamentes und haben vorgelesen und so weiter. Also die sind da nicht ganz ein weißes Blatt. Sie haben das gewusst, was Jesus anbetraf. Und Jesus sprach mehrfach mit ihnen darüber. Eine Stelle, die wir leider aus Zeitgründen nicht lesen können, steht in Matthäus 16. Da müsste man eigentlich das ganze, die ganzen Bibelverse da alle lesen. Also, ich lese nur den 21. Vers. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und Schriftgelehrten vieles erleiden musste. Er werde getötet und werde in 3 Tagen danach wieder auferstehen. Also Jesus hat an mehreren Stellen mit ihnen auch nochmal ganz konkret sie darauf hingewiesen, dass das so sein wird. Und an dieser Stelle sagt dann Petrus, Jesus, nein, das passiere dir nicht. Nein, nein, also da hast du dich geirrt, das wird so nicht kommen. Und Jesus schickt ihn hinter sich und sagt, Satan, geh hinter mich. Eine Stelle, die uns fast die Luft anhalten lässt, wie Jesus das so klipp und klar und deutlich darüber redet. Ja, und trotzdem dachten sie, dass Jesus in Jerusalem einziehen wird und die Weltherrschaft antreten wird. Also in Jerusalem angefangen und so ein kluger Mann und so ein weiser Mann und so ein vollmächtiger Mann, der auch wirklich auch Wunder tut und so weiter, der wird das ja hinkriegen. Und so haben die Jünger in diese Richtung das weiter verstanden und vielleicht auch verstehen wollen. Und all das, was er ihnen verheißen hat, scheint jetzt doch nicht eingetreten zu sein, weil er ja gestorben ist. Also vielleicht dachten sie auch, ja, ist ja wie bei den anderen Religionen, ne? Da wird vieles versprochen und am Ende wird es dann doch nicht eingehalten. Und da dieser Vers, der ist auch sehr bezeichnend, wo dann, wo die Jünger dann sagen, ja, die Frauen, die haben uns auch noch durcheinander gebracht, die waren sogar beim Grab und die haben Jesus da auch nicht gefunden. Also er war auf jeden Fall nicht da, das Grab war zwar leer und dann waren sie ganz enttäuscht und rannten wieder zurück. Ja, Das ist der Zustand sozusagen der Jünger, die, wie Jesus schon sagte, wie Schafe ohne Hirten rumliefen. Dabei hat Jesus auch über andere Dinge über ihn gesprochen, und zwar in Markus 4, Vers 9 steht: Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Kann es sein, dass sie ihm nicht richtig zugehört hatten? Kann es sein, dass sie ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen, die sie hatten, in all das reingelegt haben, was Jesus gesagt hat? Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt. Ich kenne das. Ich höre jemand reden und ich denke, ja, der wird jetzt das sagen. Und ja, genau, das weiß ich, das kenne ich auch schon. Und ne, man greift schon sozusagen vor. Man hört überhaupt nicht zu, was da geredet wird, sondern weiß schon alles besser. Und ja, und natürlich muss der Redner jetzt so in diesem Sinne reden. Kann es sein, dass die Jünger in diesem Sinne auch gedacht haben? Offensichtlich haben sie vieles falsch verstanden. Da haben wir ja gerade schon drüber geredet. Denn der Lauf der Dinge hat sich nicht nach ihren Vorstellungen gerichtet, sondern Jesus hat verkündigt und hat genau dem entsprochen, was er gesagt hat und was das Alte Testament vor allen Dingen auch schon alles gesagt hat. Gott hat verheißen und natürlich wird er sich auch daran halten. Da war ja auch gerade schon Thema, wie treu Gott ist, dass er sich nicht verändert, sondern er bleibt, wie er ist. Auch da würden manche sagen, er ist langweilig, der ist ja immer dasselbe. Ne? Das ist ja immer das. Aber für uns ist das was ganz, ganz Wichtiges, dass wir einen verlässlichen Gott haben, der nicht ständig seine Launen ändert, sondern so bleibt, wie er ist. Und an dieser Stelle müssen wir Halt machen. Wir haben jetzt über die Jünger gesprochen. Wie sieht es denn bei uns selber aus? Kann es sein, dass wir uns auch so ähnlich verhalten? Kann es sein, dass auch wir Dinge, die Gott gesagt hat zu uns, zu unseren Gunsten interpretieren? Kann es sein, dass wir Jesus nur so lange in unserem Leben akzeptieren, solange wir ihn brauchen? Oder solange er unsere Meinung bestätigt? Oder ja, er einfach nicht komisch ist, wie das heute gedacht wird und uns vielleicht beigebracht wird? Ja, das Hauptargument ist immer, das kenne ich auch von meiner Arbeit, ist ein liebender Gott. Warum lässt er denn Leid zu? Und vor allen Dingen, was redest du da, dass man verloren gehen kann? Das ist ja, wenn ein Gott der Liebe ist, dann ist das ja völlig unmöglich. Ja, genau, da fragt man sich, wie wird die Bibel gelesen und was wird sich daraus genommen? Natürlich, in der heutigen Zeit ist das kein Problem. Ja, man studiert nochmal und nochmal und nochmal so lange, bis man die Dinge sich so zurechtgelegt hat, wie man sie braucht. Das ist auch, muss ich euch auch nicht erzählen, ist nichts Neues und nichts Unbekanntes. Texte werden verdreht, Texte werden in anderen Zusammenhängen gebraucht oder auch rausgerissen und sich so hingestellt, wie man sie braucht, die Dinge. Ja, da gibt es zum Beispiel die Meinung mancher Christen auch, sie wären besser als die Menschen da draußen. Muss ich sagen, es ist schwierig, darüber zu reden. Klar, wir sollen uns besser verhalten, das ist schon richtig, das hat Jesus gesagt. Aber sind wir besser als die anderen Leute? Wir müssen auch uns jeden Tag zu Gott kommen und müssen uns um Vergebung bitten für die Dinge, die wir angestellt haben. Also besser werden wir wohl nicht sein. Es gibt ein schönes Lied, dass wir besser dran sind als, und das ist der große Unterschied zu den anderen. Ja, das andere, was wir auch oft glauben wollen, dass Gott uns auch hier auf der Erde gerechter behandelt. Also er wird uns Gerechtigkeit schenken. Also ich habe es in dieser Woche übrigens erlebt, dass Gott wirklich gerecht ist. Es gab Dinge, die ich angestellt habe. Ich habe Urlaub gebucht, obwohl ich eigentlich fragen sollte. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und dann musste ich dazu stehen. Dann musste ich auch zu meinem Chef laufen und musste ihm das bekennen. da habe ich zunächst einmal die ganze Abteilung durcheinander gebracht, weil er festgestellt hat, dass alle das so machen. Das war nicht gut. Aber auf der anderen Seite habe ich auch immer gesagt, Leute, ehrlich, wert am längsten. Und so war es auch. Gott hat wirklich Gerechtigkeit geschaffen und hat mir trotzdem meinen Urlaub gegeben. Aber ob ist Gott so, dass er das immer machen muss? Da wissen wir, da die Frage erübrigt sich von alleine. Sehr beliebt sind auch Dinge, dass wir zum Beispiel uns in unserer Zeit einreden, dass es gibt ja nur einen Gott und alle Religionen glauben an denselben Gott. Und ich habe da einen schönen Vortrag von dem Rainer Gitt gehört, sicherlich habt ihr das auch gehört. Vermute, dass ihr das auch gerne hört. Also, und er sagt, dann wollen wir das doch mal überprüfen, sagte der Rainer Gitt. Hat dein muslimischer Gott einen Sohn? Nein, hat er nicht. Und so einfach kann man dann auch zu Ergebnissen kommen und feststellen, es kann nicht derselbe Gott sein. Natürlich gibt es auch noch wesentlich mehr Argumente in der Richtung. Aber das sind so Dinge, die wir, ja, Gott andichten und wir wollen ihn so sehen, wie wir den heute brauchen und nicht so, wie er in Wirklichkeit ist. Und da ist einfach auch meine Ermutigung an uns alle, genauso wie an mich auch, lassen wir die Aussagen, die Gott gegeben hat in seinem Wort, so wie sie sind und wie er sie aufschreiben ließ für uns. Sie sind die Wahrheit und wenn wir uns daran halten, dann tun wir daran nur gut. Ja, also die Leute, die Jünger, die waren total frustriert. An der Stelle sind wir angekommen. Und es war sogar so, dass die Jünger sich auf den Weg gemacht haben, wieder aus der Stadt Jerusalem, wo ja eigentlich alle Ereignisse mit Jesus stattgefunden haben oder die meisten Ereignisse, haben sich wieder entfernt. Sie sind nach Hause gegangen. Also das ist eine Enttäuschung, wie man sich die gar nicht vorstellen kann. Also bei ihrem Meister sein und plötzlich finden sie den Meister nicht. Und was er hier auch sagt, die Frauen sind zum Grab gegangen und die kamen zurück und alles gefunden. Also Jesus war nicht im Grab. Die Engel haben gesagt, er ist nicht da. Aber ihn haben die nicht gesehen. Und das war für sie der ausschlaggebende Punkt. Deswegen sind sie umgekehrt und sind nach Hause gegangen, haben gesagt, nein, nein, nein. Also ohne Jesus kann dieses Unternehmen, kann dieses Start-up, dieses kleine, was wir angefangen haben, nicht weit. Bin ich bereit, Jesus so genau zuzuhören? Wenn, wie ich auf verschiedenen Durchstrecken nicht sehen kann, wo das hinführt, aber ich kann ihm einfach vertrauen, dass er das, was er angefangen hat, auch vollenden wird. Dass er das wirklich, auch wenn er jetzt gerade anfassen kann, er ist trotzdem da. Und seine Aussagen sind entscheidend und wichtig für mich. Mal fragen, bin ich bereit, den Preis der Nachfolge wirklich zu bezahlen? Bin ich bereit, das, was Jesus mir auferlegt hat, zu bezahlen? Bin ich bereit, alles hinter mich zu lassen, um ihm wirklich ganz zu dienen? Ja. Und das haben die natürlich jetzt auch erleben müssen, die Jünger. Und das fiel ihnen natürlich nicht ganz so leicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Jesus lässt sie nicht einfach so laufen. Sie gehen nach Hause, sind enttäuscht. Ach, weiß nicht, was sie alles gedacht haben. Also auf jeden Fall wird ganz viel Frust sichtbar bei ihnen. Jesus geht ihnen hinterher. Wie auch immer das war, es steht nachher, dass er verschwunden hat, er hat sich hier denen einfach angenähert und hat mit ihnen, ist mit ihnen diese Strecke gegangen. Jesus kümmert sich um sie, Jesus lässt sie nicht einfach ins Leere laufen. Er interessiert sich für das, was sie denken, was sie tun. Da habe ich mich gefragt, wusste er das nicht so auch? Natürlich wusste er das auch so, aber er wollte sie zum Reden bringen. Und deswegen stellt er so ganz einfache Fragen, worüber redet ihr denn so unterwegs? Ja? Und er wusste natürlich, dass es um ihn ging und dass sie sehr enttäuscht waren. Und da gibt es natürlich noch ein bisschen mehr auch drüber zu sagen. Zum Beispiel, dass sie gar nicht richtig verstanden haben, wer Jesus ist. Sie sprechen von Jesus von Nazareth. Das könnt ihr auch zu Hause etwas genauer nochmal nachlesen. Sie sprechen von Jesus von Nazareth. Als ob sie nicht wissen, dass seine Herkunft nicht jetzt Nazareth ist, sondern dass er göttlicher Herkunft ist, dass der Heilige Geist ihn gezeugt hat und dass er göttlich geboren ist. Die sprechen von der, er war ein Prophet zum Beispiel, ja. Die, als ob sie ihn nicht als Sohn Gottes erkannt haben. Und das scheint tatsächlich auch so gewesen zu sein, wenn wir gucken, was die Folgen jetzt dieser ganzen Sachen sind oder wie sie damit umgegangen sind, dann müssen wir zu solchen Schlüssen kommen. Sie sprechen auch von ihm, dass er ein ausgezeichneter Redner ist, der auch seinen Reden Taten folgen lässt. Also der lässt es nicht auf sich mit, damit bewenden, dass er irgendwie gute Reden schwingt, sondern er legt auch Hand an und erweist sich als Schöpfer, als derjenige, der wirklich in die Schöpfung eingreifen kann und Dinge verändern kann. Aber das haben sie nicht so erkannt, weil man sieht, dass sie total enttäuscht sind von ihm, obwohl er ihnen das genau alles vorhergesagt hat. Ja, und Jesus muss jetzt Nachhilfeunterricht geben und muss ihnen helfen, die Dinge alle wieder zu ordnen, wie sie in Wirklichkeit sind. Und Jesus bringt sie deswegen auch zum Reden. Und sie sprechen tatsächlich das genauso an und erklären Jesus das so, wie sie es verstanden haben. Ja, es kommt auch für uns vielleicht mal ein Tag oder ist auch vielleicht schon da gewesen, wo wir Dinge erklären müssen. Wie wir unser Leben erklären müssen. Warum tun wir dies? Warum tun wir das? Warum glauben wir dies? Warum glauben wir das? Warum glauben wir das? Und deswegen tun wir das. Oder warum tun wir es nicht? Und dann müssen wir natürlich uns auch öffnen und müssen gucken, wie ist das Resümee? Haben wir tatsächlich das richtig verstanden, was Jesus uns gesagt hat? Findet das in unserem Leben so statt? Oder haben wir manchmal schöne Theorien gehört und haben uns unseren eigenen Teil dabei gedacht? Auch wir dürfen zu Jesus so sprechen und ihm die Dinge so sagen, wie wir sie verstehen. Und er hört übrigens genau zu. Und wenn wir ihm dann zuhören, dann werden wir auch verstehen, was er gemeint hat. Und er korrigiert uns auch an ganz vielen Stellen. Ich habe das übrigens jetzt in der Corona-Zeit selber ganz, ganz deutlich erlebt. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Jesus erschließt ihnen die Zusammenhänge und bringt sie wieder zurecht. In Vers 25 steht, und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und ihr im Herzen träge, zu träge, um alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Jesus sagt, spricht von Unverständlichkeit. Also, wir haben ja tolle Schulen besucht, wir haben ja gelernt, wie man schreiben und lesen kann. Also müssten wir ja eigentlich die Dinge verstehen, die jemand anders mit uns kommuniziert. Aber das scheint eben hier nicht so gewesen zu sein. Und ich habe einen schönen Bibelvers in 1. Jakobus 1, Vers 5 gefunden, wo steht, wenn es jemand aber unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Und ich denke, das trifft auf uns alle zu. Es gibt viele Dinge oder viele Situationen in unserem Leben, wo wir dastehen und wirklich nicht verstehen, worum es geht. Wir stehen auf dem Schlauch und kommen einfach nicht weiter. Und so war es bei mir auch, als ich in der Corona-Krise 5 Wochen zu Hause war. Die haben mich einfach krank geschrieben, obwohl ich nicht so dolle krank war, aber die wollten mich ja nicht untersuchen und nichts. Nein, sie bleiben zu Hause und da musste ich da zu Hause sitzen. War für mich erstmal nicht schön, weil ich mich eigentlich nicht so krank fühlte, aber ich durfte nicht hin. Aber fing dann an, mich zu beschäftigen mit den Dingen meines Umfelds. Ich fühlte mich nicht so gut, ich habe das alles nicht verstanden und vor allen Dingen habe ich mich selber nicht verstanden. Und das, ich sage, Herr, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich hatte so Schwindel und Übelkeiten und sowas. Das ist ja aber nicht etwas, was einen so ans Bett eigentlich fesselt. Und ich habe gedacht, ist das jetzt irgendwas Psychisches? Ist das irgendwas? Also auf jeden Fall kam ich damit nicht zurecht. Und das habe ich Jesus einfach so gesagt, habe dann angefangen, Bücher zu lesen und mich damit zu beschäftigen. Musste natürlich viele Dinge in meinem Leben wieder gerade bügeln und ihn um Vergebung bitten. Und eines Morgens bin ich aufgewacht und ich wusste, was es ist, was mein Problem ist. Es war Angst. Es war ganz einfach nur Angst. Die ganze Angstmache durch die Medien und so weiter, das war die eine Angst. Aber wir sind jetzt in einer Gemeinde beigetreten, die Riesenprojekte haben. Und ich fühlte mich, als ob es von mir abhängt, ob dieses Projekt gelingt oder nicht. Da ist eine große Gemeinde, da ist ein großer Gott, der sich darum kümmert. Und ich fühlte mich so verantwortlich dafür, dass mich das richtig ängstlich gemacht hat. Da waren viele andere Ängste noch. Und ich habe das Gott dann hingelegt und habe ihn darum gebeten, dass er mir daraus hilft. Und das hat er getan. Er hat das Schritt für Schritt hat er mir geholfen, davon wegzukommen. Und ja, ich habe das dann erleben dürfen und war sowas von überglücklich, dass es tatsächlich so ist, wie Jesus sagt, wenn wir zu ihm kommen und ihm bitten, dann gibt er uns Weisheit auch zu verstehen, überhaupt was hinter unserem Verhalten oftmals ist und eben auch, was dann passieren kann, wenn er uns von diesen Dingen frei macht. Ja, also ich habe festgestellt, wir sind von Natur aus nicht verständige Menschen, sondern eher unverständige und wir sollten bei Gott bitten, damit er uns verständlich macht, Verständnis gibt. Und dazu einfach nur Fragen. Ja, wir dürfen Fragen stellen und müssen nicht uns irgendwie Sorgen machen, dass irgendeiner denkt, dass wir vielleicht nicht ganz zurechnungsfähig sind, dass wir vielleicht nicht genug Verständnis haben für die Dinge. Wer fragt, der bekommt auch gute Antworten. Ja. Das träge Herz zu glauben, was im Alten Testament steht, heißt, an Wissen scheint es ja nicht gelegen zu haben, aber es fehlte dieser feste Glaube, das durchzuhalten, durch diese Zeit zu kommen, mit den Aussagen, die Jesus gegeben hat, zu haushalten und zu sagen, weißt du was, er hat es gesagt, er wird es, auch wenn ich ihn jetzt nicht sehe, irgendwas ist passiert, vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, aber einfach durchzuhalten. Und das fehlte ihnen in dieser Situation. Auch wieder Parallelen zu uns, kann uns das nicht passieren? Doch. Ich denke, das ist jedem schon passiert, dass wir Jesus außer Acht gelassen haben und dann sind wir in schwierige Situationen geschlittert, mit denen wir ja dann auch ziemlich Probleme bekamen und Jesus nicht verstanden. Also ich habe keine Situation, wo ich ihm Vorwürfe gemacht habe, warum er mich da hat reinlaufen lassen in solche Situationen. Und dann spricht Paulus, das werden wir jetzt aber nicht lesen, das ist ein zu lange, ich sage euch nur den Text, die 1. Korinther 15, da geht es ja um die Auferstehung Christi und ein ganz wunderbarer Text, genau was das anbetrifft. Da sagt Paulus, Leute, wenn unser Glaube, wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube nichtig. Verschwenden wir einfach unnötig die Zeit. Wir können nach Hause gehen. Also es ist alles dann aus. Und das scheint so bei den Jüngern genau gewesen zu sein, ja, dass sie plötzlich nicht mehr Jesus sehen, dass sie plötzlich nicht mehr das glauben können, was er gesagt hat vorher. Und Paulus sagt, es ist aber nicht so. Ja. Nun ist aber Christus auferweckt worden und er ist der Erstling der Entschlafenen. Ja, es ist wichtig, dass wir solche Sachen wissen. Also Wissen ist ganz wichtig und wesentlich in unserem Glaubensleben. Ja. Und nicht nur Wissen, sondern auch Verstehen. Das Verstehen kann Jesus uns öffnen, damit wir begreifen die Zusammenhänge, die für unser Glaubensleben wichtig sind. Unser Glauben wird entweder gestützt oder wird er fallen lassen. Ich weiß, als ich jung war, wenn wir auf die Straße gingen, mit Leuten geredet haben, die sprachen alle davon, ja, ihr habt keine Beweise für all diese Dinge. Und ich muss jetzt feststellen, jetzt in der Zeit, wo die Wissenschaft viel, viel weiter ist und man kann jedes Jotachen manchmal aus der Bibel schon genau belegen, ja, heute interessiert sich keiner mehr dafür. Wie fatal. Ja. Aber für unseren Glauben ist das ganz wesentlich und wichtig, dass wir sagen können, jawohl, da gibt es Beweise für. Und es ist auch nicht nur damals gesagt worden, sondern auch heute ist das ein wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens und wir glauben nicht dumm, sondern es ist die Weisheit Gottes, die dort sichtbar wird. Ja, Und bei ihnen fallen natürlich, als Jesus ihnen dann anfängt zu erklären aus dem Alten Testament und ihnen die Zusammenhänge alle wieder erschließt, was zu was gehört und warum das alles passiert ist, dann fällt es bei ihnen natürlich, fällt der Groschen im Sekundentakt, sodass sie merken, haben wir das alles vergessen? Das gibt's doch gar nicht. Ich kann mir vorstellen, wie sie da saßen und sich immer wieder beschuldigt haben, nicht genau zugehört zu haben oder vielleicht irgendwie das außer Acht gelassen zu haben. Sie sagen sogar am Ende, hat nicht unser Herz gebrannt, als er zu uns sprach? Sie bekommen Herzbrennen, wie wir feststellen müssen. Also, das, was bei ihnen war als träges Herz, bekommt plötzlich jetzt Energie und bekommt jetzt Dynamik und das geht nach vorne. Ja. Und sie denken sich, ach du liebe Zeit, was haben wir da uns selber eingeblockt, indem wir nicht genau zugehört haben. Sie stellten fest, dass sie Jesus Unrecht getan haben und ja, es tat ihnen sicherlich leid, das wissen wir. Und dabei ist eigentlich genau das Gegenteil passiert. Jesus hat den größten Sieg errungen, erlebt, er hat den Unterschied gemacht zu allen anderen. Den gibt es tatsächlich. An dieser Stelle kommt ihr Glaube wieder zurück. Und später, als Jesus dann mit ihnen zu Tische liegt und sich dann erst offenbart, da werden sie wieder rehabilitiert. Dann kommen sie wieder zu sich und dann bekommen sie wieder Energie und Kraft. Und der Glaube wächst und zeigt ihnen auch, dass sie im Glauben stark werden können. Und ich denke, das ist genau das Ziel, was Jesus hatte, dass die Jünger im Glauben stark werden. Und das wollte Jesus seinen Jüngern unbedingt mitgeben, damit sie gestärkt werden und nicht untergehen müssen. Herr Malp, ich glaube, jetzt ist Ende, ne? In Jalende. Ja, genau. Dazu gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Einfach nur, dass wir wissen, Jesus hat alles im Griff. Jesus kommt mit uns zu seinem Ziel. Und wenn auch du heute Morgen vielleicht verzweifelt bist, vielleicht auch nicht, ja, viele Dinge deines Lebens nicht ganz im Griff hast, auch du und ich, wir dürfen heute Morgen wissen, Jesus ist da. Egal, wie die Situation da draußen ist, egal, was wir zu hören bekommen, egal, ob das für uns logisch ist oder nicht logisch ist, wenn wir uns an ihm festhalten, kommen wir auch ans Ziel mit ihm. Oder er mit uns, so müssen wir es eigentlich sagen. Amen. Ja. Lieber Vater im Himmel, möchte dir von Herzen danken für diese wunderbare Botschaft, die du uns gibst in deinem Wort, dass du gezeigt hast, dass du deinen Jüngern hinterhergehst. Und das machst du auch heute, Jesus. Wir laufen oftmals so vor dir weg. Wir sind dann so selbstzufrieden, selbstgerecht und denken, ah, wunderbar, jetzt geht es mir wieder etwas besser und jetzt brauche ich Jesus irgendwie nicht. Herr Jesus, und du gehst uns nach. Du zeigst uns, wie schwach wir sind. Du zeigst uns unsere Schwächen und du zeigst uns, wo wir einfach Dinge nicht verstehen wollten oder auch nicht verstehen können, Herr Jesus, ohne dich. Und mit dir dürfen wir diese Dinge anpacken und auch in unserem Leben wieder zurechtkommen, Herr Jesus. Und freue mich darüber, dass wir das so erleben dürfen und verkünden dürfen und wissen dürfen, Herr Jesus, du stehst zu dem, was du gesagt hast, weil du die Wahrheit bist.